D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Und im Studio ist Katrin Ohlendorf. Guten Abend euch allen. Ich nehme an, das hat jeder von euch zumindest schon mal im Ansatz erlebt, dass ihr irgendwas tun müsst, das so dermaßen langweilig ist, dass ihr gefrustet wart, dass eure Laune in den Keller gegangen ist und dass ihr auch für andere Sachen überhaupt keine Energie mehr hattet. Vielleicht ein monotoner Ferienjob oder eine Art Praktikum in der Ausbildung, die euch total unterfordert hat. Und wenn man sowas lange genug mitmacht, dann soll das wirklich krank machen können, so heißt es jedenfalls. Und diese Behauptung, die schauen wir uns heute näher an. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was euch heute hier im Hörsaal erwartet.
Langeweile.
Auf Unternehmensseite ist das Thema insgesamt ein Tabu.
Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
Monotonie.
Es handelt sich um ein schleichendes Phänomen.
Unterforderung.
Rootstock Homburg untersucht, welche Folgen Langeweile und Unterforderung im Job haben.
Burnout kann zu starken gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen. Und wirtschaftlich ist Burnout im Grunde eine reine Ressourcenverbrennung.
Das Phänomen Burnout. Welche Risiken birgt chronische Langeweile?
Es geht also um das sogenannte Bore-out. Klingt nach einem neuen Modewort aus dem Handbuch für Hypochonder, ist aber offenbar eine ziemlich ernste Angelegenheit. Der Begriff kommt von Boredom, dem englischen Wort für Langeweile, und beschreibt einen krankhaften Zustand, der durch Langeweile, Unterforderung und oder Monotonie hervorgerufen wird. Wir wollten gerne wissen, was tatsächlich hinter dem Begriff steckt. Bekannt gemacht haben das Phänomen zwei Unternehmensberater, Philippe Rothlin und Peter Werder. Die haben Bore-out 2007 in einem Buch beschrieben, das gerade auch wieder neu aufgelegt wird. Und damals haben sie ziemlich viel Medienresonanz bekommen, aber auch Kritik. Dass das Phänomen ein Hoax sei, wurde da gesagt, dass da was ganz Normales zu einem pathologischen Problem hochstilisiert wird. Aber wenn man sich so umhört im Bekanntenkreis oder auf der Straße, dann kennt es doch irgendwie jeder, auch in extremen Formen. Nur reden tut keiner gerne drüber. Mir haben bei dem Versuch, eine Umfrage zu machen, ganz viele Leute gesagt, ja, das kenne ich, aber drüber reden, nö. Zwei interessante Stimmen habe ich aber trotzdem für euch mitbringen können, um mal einen kleinen Eindruck zu bekommen.
Ja, es ist ja so, ich bin ja mal Gruppenleiter gewesen, Lagermeister. Da habe ich schon den ganzen Tag viel zu tun gehabt, also morgens bis abends immer. Nur wo ich meinen Job verloren habe, fahre ich momentan ein Taxi, da bin ich natürlich mal total unterfordert. Das ist total langweilig.
Also ich fühle mich oft gestresst im Job, aber komischerweise ist das, obwohl man gestresst ist, ist man irgendwie nicht herausgefallen.
Taxis stehen sie mich immer stundenlang an der Halteplätze, Zeitungen lesen, Bücher lesen, das, bis auf einen Punkt ist das okay, aber dann ist das langweilig, wenn sie mal Flughafen 3, 4, 5 Stunden stehen.
Etwas unangenehmes Gefühl.
Ich leide darunter.
Man freut sich auf Herausforderungen.
Ich weiß, dass ich mal viel besser machen kann.
Also das, was gemacht werden muss, ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Dafür muss davon viel gemacht werden. Ja, und dadurch ist man gestresst, ohne richtig irgendwie befriedigt zu sein und danach das Gefühl zu haben, ja, ich habe was Tolles geschafft oder was einen irgendwie zufrieden macht.
Man ist das natürlich immer nicht gut gelaunt. Man ist das Dauer unter Stress. Dann fressen sie alles in sich mal ein. Natürlich mal abends zu Hause sind sie auch schlecht gelaunt. Wenn man wirklich mal nicht richtig einen Job hat, was an ihm passt, dann hat man tag- und täglich solche Probleme.
Bei der weiteren Suche zum Thema Bore-out, da sind wir dann auf Ruth Stock-Homburg gestoßen.
Mein Name ist Ruth Stock-Homburg. Ich bin seit knapp 9 Jahren an der Technischen Universität Darmstadt als Professorin und habe ein Fachgebiet für Marketing und Personalmanagement und forsche auch im Bereich des Innovationsmanagements.
Und zum Thema Langeweile in der Arbeitswelt, beziehungsweise Bore-out, weil Langeweile ist für das, was sie da beschreibt, zu kurz gegriffen. Auf das Thema, erzählt sie, ist sie wirklich durch Zufall gekommen.
Das war sicherlich eine eher unübliche Form, wie ich auf dieses Phänomen gestoßen bin. Ich erforsche seit etwa 10 Jahren relativ intensiv das Phänomen des Burnout, beziehungsweise Faktoren, die damit verbunden sind. Und hatte einen Typo unter Google und kam auf Bore-out. Und dann habe ich einfach mal nachgeschaut, ob es dieses Phänomen gibt und habe auch unter Wikipedia eine Eintragung gefunden. Und konnte mir Hat vielleicht auch mit meiner eigenen beruflichen Situation zu tun, dass ich es mir fast gar nicht vorstellen konnte, dass man in der Tätigkeit Langeweile empfinden kann. Aus diesem Grunde habe ich dann etwas weiter nachrecherchiert und habe dann angefangen, Menschen zu beobachten, ob es das denn wirklich geben kann. Und habe dann an verschiedenen Stellen angefangen von Transportdienstleistungen, Handel, Finanzdienstleistungen und dergleichen, überall wieder dieses Phänomen festgestellt. Habe dann aus wissenschaftlichem Interesse versucht, Studien zu finden und habe keine gefunden. Und habe da auf der Basis dann angefangen, das Phänomen zu erforschen.
Ganz von null musste sie dann aber doch nicht anfangen.
Zum Phänomen des Bore-out konnte ich im Grunde auf keine wissenschaftlichen Erkenntnisse aufbauen. Wissenschaftliche Erkenntnisse gibt es allerdings zu den einzelnen Komponenten des Bore-out, wie zur Langeweile, zur Sinnkrise und zu den fehlenden Lernmöglichkeiten. Und diese grundlegenden Erkenntnisse habe ich aufgegriffen. Oder auch die Erkenntnisse zu negativen Effekten von diesen Phänomenen und habe diese auf den Arbeitskontext übertragen. Zum Beispiel Sinnkrise wurde insbesondere als Lebenssinnkrise untersucht und ich habe das auf die Sinnkrise in der Arbeitstätigkeit dann transferiert.
Von da ausgehend hat Ruth Stock-Homburg dann immer weitergemacht und mittlerweile mit einer Reihe von qualitativen Untersuchungen versucht herauszufinden, wie häufig Menschen überhaupt von Bore-out betroffen sind und was für Folgen das für die Betroffenen, aber auch deren Arbeitgeber hat. Sie konzentriert sich dabei auf Menschen, die direkt mit Kunden arbeiten, sei es im Handel oder am Telefon. Ihre Ergebnisse, das meint sie, sind aber durchaus übertragbar auf alle möglichen Arbeitsbereiche. Von ihren Untersuchungen erzählt sie heute im Hörsaal. Extra für uns, also das heißt für euch, hat sie an der TU Darmstadt letzte Woche einen Vortrag über Bore-out gehalten. Ja, das Rumpeln im Hintergrund ist übrigens kein Gewitter über euren Köpfen, sondern eine Baustelle an der Technischen Universität. Also nicht wundern. Ja, Ruth Stock-Homburg über das Phänomen Bore-out.
Sehr geehrte Damen und Herren, heute möchte ich über ein Phänomen sprechen, das in der Unternehmenspraxis häufig unterschätzt oder auch gar nicht gerne gesehen wird. Es handelt sich um das sogenannte Bore-out von Mitarbeitern bzw. durchaus auch von Führungskräften. Hier handelt es sich um einen psychologischen Zustand der Unterbeanspruchung, der sich ausdrückt in Langeweile, einer Sinnkrise mit dem Job bzw. auch in reduzierten Lernmöglichkeiten durch die eigene Tätigkeit. Dieses Phänomen ist bitte nicht zu verwechseln mit dem wohlbekannten Phänomen des Burnouts, wonach Mitarbeiter, ich sag mal vereinfacht gesprochen, krank werden, weil sie emotional erschöpft und überarbeitet sind. Es handelt sich auch nicht um das Gegenteil, sondern wirklich um ein andersartiges Phänomen der Unterbeanspruchung. Hier stellt sich natürlich als allererstes die Frage, warum ist dieses Phänomen so wichtig? Zum einen für die Wissenschaft, aber auch für die Unternehmenspraxis. Für die Wissenschaft, die Frage ist sehr schnell zu beantworten. Hier gibt es noch nichts. Es gibt ein Praktikerbuch, was dieses Phänomen erstmals aufgeworfen hat. In der Wissenschaft gibt es bislang keine Untersuchungen zu diesem Bereich. Für die Praxis ist die Antwort schon etwas komplexer und auch durchaus etwas länger. Was wir beobachten, ist, dass Unternehmen in den letzten Jahren auch bei Mitarbeitern, die außerhalb der Produktion eingesetzt wurden, sehr stark in Themen wie Standardisierung, Optimierung von Arbeitsprozessen, Effizienzsteigerung investiert haben. Und die positiven Effekte waren Kosteneinsparungen, schnellere Prozesse und dergleichen. Die negative Seite davon war, dass Tätigkeiten monotoner wurden, dass sie weniger abwechslungsreich und natürlich auch ein Stück weit weniger spannend für die Beschäftigten wurden. Interessanterweise ist mir dieses Phänomen zunächst im Kundenkontakt aufgefallen, wo ich es persönlich selbst beobachtet habe und wo ich im Grunde auch den Ausgangspunkt meiner Forschungen sehe. Was auch interessant an diesem Phänomen ist, dass wir uns in der Wissenschaft im Kundenkontakt primär mit Überbeanspruchung beschäftigt haben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Kundenanforderungen immer höher werden, dass die Tätigkeiten immer anspruchsvoller werden, dass die Menschen immer stärker gestresst sind und dadurch im Grunde krank werden. Was wir allerdings beobachtet haben, wenn wir jetzt mal beispielsweise im Kundenkontakt die Zeiten außerhalb von Stoßzeiten beobachten, ist, dass Menschen sich hier auch sehr stark langweilen können. Also mir ist es zunächst aufgefallen bei Taxifahrern, die durchaus in Stoßzeiten sehr lange, sehr hart arbeiten, aber außerhalb dieser Zeiten lange auf Kunden warten müssen, oder denken Sie an Zeiten vormittags im Handel. Das können Sie in verschiedenen Bereichen feststellen, oder denken Sie an den wartenden Hotelpagen, der ewig auf Kunden wartet. So etwas haben wir also in verschiedensten Bereichen beobachtet, und hier können wir schlichtweg feststellen, dass hier ein signifikantes Potenzial an Langeweile vorliegt. Ich habe dann als Wissenschaftler im Anschluss an meine persönlichen Eindrücke und Beobachtungen eine erste Studie mit rund 60 Führungskräften bzw. Personalverantwortlichen durchgeführt, in der ich einfach mal diese Menschen aus unterschiedlichen Branchen wie Handel, Gastronomie, Banken gefragt habe, ob sie denn glauben, dass das Thema Langeweile in ihrem Unternehmen ein Thema ist. Und hier habe ich bis auf drei Unternehmensvertreter durchgängig die Antwort erhalten: Nein, das ist bei uns kein Thema, und im Kundenkontakt haben unsere Herrschaften so viel zu tun, also das ist wirklich kein Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen sollten. Drei Unternehmensvertreter gaben in der Tat an, dass dieses Thema durchaus auch im Unternehmen präsent sein könnte und auch gerade im Kundenkontakt. Und ich möchte hier anmerken, dass das nicht ausgesprochen leistungsschwache Unternehmen waren, sondern das sind Unternehmen, die ich hier allerdings nicht nennen möchte oder kann, die wir durchaus als stabile, starke, gewinnbringende deutsche Unternehmen einordnen können. Von diesen Unternehmensvertretern habe ich unter anderem gelernt, dass Menschen, die unter Langeweile leiden, dass diese mit der Zeit zu Meistern des Versteckens oder des Verdeckens ihrer Langeweile werden. Weil, halten Sie sich vor Augen, wenn Menschen beispielsweise unter einem Burnout leiden, das heißt emotional sehr stark beansprucht sind, gestresst sind, weil sie sich so stark für die Arbeit einsetzen, ist das dennoch, auch wenn es gesundheitlich langfristig starke Schäden bewirken kann, ist das doch ein gesellschaftlich akzeptiertes Phänomen, weil es impliziert, dass Menschen sich einsetzen. Wenn sie unter Langeweile, unter einer Sinnkrise leiden in ihrem Unternehmen und dies artikulieren, dann kann das auch durchaus verwechselt werden damit, dass sie demotiviert sind, dass es einfach mit, ja, schon fast in die Richtung Leistungsverweigerung eingeordnet wird. Insofern liegt natürlich ein großes Interesse dieser Person darin, das zu vertuschen, was auch teilweise festgestellt wird. Und da zeigt sich im Grunde auch nochmal die Dramatik dieser Problematik, dass Menschen dann einfach andere Dinge machen. Das heißt, die beschäftigen sich mit privaten Dingen oder machen auch Dinge, die vielleicht nicht unbedingt der Organisation dienen. Für mich waren diese Interviews zum einen überraschend, dass das in der Unternehmenspraxis nicht gesehen wird. Zum Zweiten haben diese Ergebnisse mich aber motiviert, weiterzumachen. Das heißt, ich habe dann nochmal eine Studie hinzugefügt und habe Tiefeninterviews mit Kundenkontaktmitarbeitern durchgeführt. Hier bin ich auch in verschiedene Branchen eingetaucht. Ich habe also Menschen an ihrem Arbeitsplatz besucht. Im Handel war das dann der Verkauf. Ich bin mit Taxifahrern mitgefahren oder habe sie besucht an ihren Ständen. Habe Menschen im Bankenbereich, Callcenter-Mitarbeiter und dergleichen befragt. Und hier habe ich mit 43 Personen etwa so im Schnitt 1,5 Stunden gesprochen. Und hier stellte sich heraus, dass mehr als 20% der von mir kontaktierten Mitarbeiter unter Langeweile leiden. Das haben wir dann in 4 Ländern in großzahligen Studien noch durchgeführt, dass wir nach dem Grad der Langeweile, nach dem Thema Sinnhaftigkeit der Arbeit und nach der Möglichkeit, im Rahmen der Arbeitstätigkeit zu lernen, hier gefragt haben. Und wir haben in 4 Ländern ähnliche Ergebnisse festgestellt. Die 4 Länder waren Deutschland, USA, Indien und Südafrika. Und hier haben wir festgestellt, dass in allen Ländern fast 20% der Mitarbeiter regelmäßig unter Langeweile leiden. Aus diesem Grunde haben wir dann weitere Studien aufgesetzt. Zum einen auch nochmal vertieft, was denn unter dem Phänomen des Burnout zu verstehen ist und wie sich das Burnout im Grunde auf das Verhalten der Mitarbeiter auswirkt. Was hier zur Eingrenzung auch noch anzumerken ist, ist, dass unsere Studien, von denen ich jetzt auch weiterhin berichten möchte, sich auf den Kundenkontakt beziehen. Das heißt, wir haben es hier mit Mitarbeitern zu tun, die regelmäßig im persönlichen und direkten Kontakt mit Kunden stehen. Warum ist dieses Phänomen gerade in diesem Bereich relevant? Ich habe Ihnen zum einen von meinen persönlichen Beobachtungen erzählt. Zum zweiten können wir aber gerade im Kundenkontakt feststellen, dass Unternehmen zunehmend auf Leistungsmonitoring zurückgreifen, dass man effiziente Prozesse hier auch gestaltet. Das heißt, den Mitarbeitern beispielsweise zeitliche Vorgaben gibt, wie lange man Zeit hat, einen Kunden zu betreuen, oder auch über Skripte Mitarbeitern Vorgaben macht, welche Aussagen sie zu tätigen haben und wie solche Kundengespräche abzulaufen haben. Was einerseits auch wieder die Effizienz steigert, die Prozesse optimiert. Auf der anderen Seite wird aber auch der Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter stark eingegrenzt. Und wir haben in anderen Studien festgestellt, dass Kundenkontaktmitarbeiter gerade diese Tätigkeit wählen, weil sie a. gerne mit Menschen zu tun haben und b. auch den Austausch, das, was vom Kunden zurückkommt, als wesentlich erachten. Und wenn Sie sich dann vorstellen, dass gerade diese Dinge sehr stark standardisiert und durchstrukturiert sind, ist die Vermutung nahe, dass diese Menschen anfangen, sich zu langweilen, dass die Menschen die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeiten der Form nicht mehr erkennen und dadurch, dass ja auch zeitlich diese Einschränkungen vorliegen, das Lernerlebnis aus dem Kontakt mit dem Kunden stark eingeschränkt wird. Ich möchte Ihnen im Folgenden eine Studie vorstellen, wo wir uns im Kern auf drei Forschungsfragen konzentriert haben. Die erste Forschungsfrage lautet: Was ist genau unter dem Phänomen des Burnout zu verstehen? Das heißt, wie kann es definiert und gemessen werden? Die zweite Forschungsfrage lautet: Mit welchen Verhaltensweisen reagieren Kundenkontaktmitarbeiter auf Burnout? Das heißt, wenn Menschen von diesem Phänomen betroffen sind, wie wirkt sich das auf deren Verhaltensweisen gegenüber dem Unternehmen oder gegenüber den Kunden aus? Und die dritte Forschungsfrage, die ich zumindest ganz kurz ansprechen möchte, lautet: Welche Rahmenbedingungen innerhalb von Unternehmen verstärken Burnout bzw. schwächen dieses ab? Kommen wir nun zur ersten Frage, in der zu klären ist, wie Burnout zu definieren und zu messen ist. Burnout vom Wortstamm her kommt von boring, also einmal Langeweile, und out ist im Grunde in der Psychologie ein Phänomen, das wir von einem extremen, ja, sage ich mal, psychologisch-pathologischen oder krankhaften Phänomen sprechen. Und aus der zuvor erwähnten qualitativen Studie mit Kundenkontaktmitarbeitern, in der wir ja die etwa anderthalbstündigen Tiefeninterviews geführt haben, wurde bereits erkennbar, dass Burnout ein psychologischer Zustand der Fehlbeanspruchung oder genau gesagt der Unterbeanspruchung ist und dass Burnout ein facettenreiches Phänomen ist. Facettenreich bedeutet im wissenschaftlichen Sinne, dass es mehrere Dimensionen hat, das heißt, dass Burnout mehr ist als reine Langeweile. Burnout, wie ich eben angedeutet habe, ist auch verbunden mit einer Sinnkrise im Job und den reduzierten Möglichkeiten. Im Hinblick auf Langeweile haben etwa 2/3 der Befragten berichtet, dass sie relativ wenig Abwechslung in ihrer Tätigkeit mit den Kunden haben. Wie bereits gesagt, das hängt mit den zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben zusammen, die immer stärker im Kundenkontakt auch gemacht werden. Diese Aussagen haben wir insbesondere im Handel erhalten oder auch im Gastronomie- oder Hotelleriebereich, wo Mitarbeiter teilweise lange Wartezeiten oder halt auch Leerlaufzeiten haben. Darüber hinaus berichtet etwa 1/3 der Befragten, dass sie ihre Tätigkeit zu empfinden, dass sie ein Stück weit wie Maschinen handeln müssen. Also dieser persönliche Spielraum, der Freiraum, auch einfach sich individuell ein Stück weit emotional auf den Kunden einzustellen, wird natürlich deutlich dadurch erschwert, wenn man, wie im Englischen sagt, to behave like a robot. Diese Aussagen haben wir beispielsweise in Callcentern sehr stark erlebt, aber auch im Tourismusbereich oder auch bei Kundenkontaktmitarbeitern im Bankenbereich, wo ja Autonomie und Selbstbestimmung zunehmend eingeschränkt wird. Als drittes Phänomen berichteten Personen in Interviews, dass ihre eigene Begeisterung dafür, Kunden so zu unterstützen, dass es Kunden wirklich weiterhilft, dass diese stark zurückgegangen ist, weil einfach fehlende Lernmöglichkeiten im Kundenkontakt vorliegen, hat ein Stück weit auch mit der Standardisierung zu tun. Zum Zweiten aber auch damit, dass der Wert der Person, die hinter einem Kundenkontakt Mitarbeiter steht, immer weniger durch Kunden geschätzt wird. Das letztere Phänomen bezeichnen wir als fehlende Lernmöglichkeiten in der Tätigkeit. Über die Interviews hinaus lassen sich die drei Dimensionen des Bore-out auch sozialpsychologisch erklären. Wertvolle Implikationen liefert hier die Personal Identity Theory. Der Grundstein zu dieser Theorie wurde bereits in den 80er Jahren von Autoren wie Geschas oder Turner gelegt. Und gemäß dieser Theorie streben Menschen nach einer positiven Selbstdefinition. Das heißt, Menschen möchten sich selbst in einem positiven Licht sehen. Sprich, wenn sie morgens quasi aufstehen und in den Spiegel schauen, möchten sie sich sagen, das, was ich bin und was ich mache, ist in Ordnung, das gefällt mir. Und dass dies erfolgt, setzt im Kern drei Dinge voraus. Erstens muss eine Person davon überzeugt sein, dass das, was sie tut, für sich selbst und auch für andere wichtig ist. Das heißt, dass die Person gebraucht wird. Zweitens streben Personen nach einem konkreten Sinn in ihrem Leben. Und drittens streben Personen danach, kontinuierlich persönlich zu wachsen. Schauen wir einmal in uns selbst hinein, so werden wir auch intuitiv feststellen, dass es sich hier um relativ grundlegende Bedürfnisse von Menschen handelt, die einfach die psychische Gesundheit eines jeden Menschen sicherstellen. Liegen diese Faktoren allerdings nicht vor, so leiden Menschen an einer fehlenden Selbstidentität oder verschiedentlich wird auch von einer Identitätskrise gesprochen. In diesem Fall haben Menschen also das Gefühl, dass sie nicht gebraucht werden, dass ihr Leben sinnlos ist, beziehungsweise dass sie sich persönlich auch nicht mehr weiterentwickeln. Diese Logik der positiven Selbstidentität können wir auch auf den Arbeitsbereich übertragen, weil der Arbeitsbereich in der heutigen Gesellschaft einen zunehmend wichtigen Bereich der persönlichen Identität repräsentiert. Übertragen wir also die Erkenntnisse der Personal Identity Theory auf das Phänomen des Bore-out. So bedeutet dies, dass Menschen danach streben, erstens, dass sie in ihrer Arbeit gebraucht werden, zweitens, dass sie einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen und drittens, dass sie im Rahmen ihrer Tätigkeit kontinuierlich lernen können. Und dieses Lernen bezieht sich natürlich nicht nur auf fachliche Dinge, sondern dass sie sich persönlich weiterentwickeln im Rahmen ihrer Tätigkeit. Liegen diese Faktoren dagegen nicht vor, so haben wir am Arbeitskontext eine fehlende Identität vorliegen und sprechen von einem Bore-out. Zusammenfassend ist also zur ersten Forschungsfrage zu sagen, dass Bore-out ein psychischer Zustand der Unterforderung ist, der einhergeht mit fehlender Selbstidentität in Bezug auf die eigene Tätigkeit und sich ausdrückt in Langeweile, in Sinnkrise und in fehlender Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Zur Messung, wie wir Bore-out messen, würde ich dann an späterer Stelle noch etwas sagen, wenn ich eine weitere Studie vorstelle. Kommen wir nun zur zweiten Forschungsfrage. Die zweite Forschungsfrage bezog sich darauf, mit welchen Verhaltensweisen Kundenkontaktmitarbeiter auf Bore-out reagieren. Ich denke, es ist naheliegend, dass auf Bore-out sicherlich kaum positive Verhaltensweisen zu erwarten sind und ähnliche Befunde zeigen sich auch in unseren Studien. Aber wir haben auch erste Hinweise zu Auswirkungen von Bore-out aus bisherigen Forschungen, die außerhalb unserer Gruppe durchgeführt wurden. So wissen wir beispielsweise aus einer Reihe von Studien, dass Langeweile zu reduzierter Mitarbeiterzufriedenheit, reduzierter Anstrengung durch die Mitarbeiter und auch reduzierter Kreativität von Mitarbeitern führt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass Langeweile häufig mit habitualisiertem, das heißt gewohnheitsmäßigem Verhalten in Verbindung steht. In einer anderen Studie konnten wir feststellen, dass Bore-out nicht nur zu einer Leistungsrücknahme durch den Mitarbeiter führt, sondern sogar kontraproduktive Verhaltensweisen bewirken kann. Diese kontraproduktiven Verhaltensweisen können von, ja, ich sag mal, verdeckten Sabotageaktivitäten innerhalb des Unternehmens bzw. gegenüber Kunden bis hin zu verbale Aggressivität gegenüber Kunden reichen. So wurde uns beispielsweise berichtet, dass ein beliebter Zeitvertreib von Mitarbeitern auf Messen darin besteht, Orientierung suchende Personen bewusst in eine falsche Richtung zu schicken. Und der Wettbewerb besteht darin, dass der Kundenkontaktmitarbeiter, der die orientierungssuchenden Personen am weitesten in die falsche Richtung geschickt hat, also dessen entsendete Person als letztes zurückkommt, dieser Kundenkontaktmitarbeiter hat diesen Pitch gewonnen. Natürlich handelt es sich hier nicht um eigene Kunden der Mitarbeiter, sondern das sind Passanten, die auf Messen suchen. Und so finden Mitarbeiter natürlich eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, wenn über Stunden hinweg kein Kunde auftaucht, was nicht unbedingt förderlich für Unternehmen ist. In Bezug auf die verhaltensbezogenen Auswirkungen von Bore-out möchte ich allerdings weniger auf diese wirklich negativen Verhaltensweisen eingehen. Hier haben wir erste Befunde, die wir allerdings auch noch weiter ausdifferenzieren müssen. Ich möchte an dieser Stelle auf zwei weitere ebenfalls im Kundenkontakt naheliegende Größen eingehen. Das ist zum einen die Kundenorientierung von Kundenkontaktmitarbeitern und zum zweiten deren Innovationsverhalten. Ich möchte also hier die Frage stellen, inwieweit beeinflusst das Bore-out oder die drei Komponenten des Bore-out die Kundenorientierung bzw. das Innovationsverhalten von Kundenkontaktmitarbeitern? Kundenorientierung ist zu verstehen als das Ausmaß, in dem Mitarbeiter bestrebt sind, die Bedürfnisse ihrer Kunden durch ihre eigene Unterstützung oder ihre Verhaltensweisen zu befriedigen. Innovationsverhalten bezieht sich im Kundenkontakt insbesondere darauf, inwieweit Mitarbeiter im Umgang neue kreative Ideen oder neue Lösungen einbringen, mit denen der Kunde so nicht gerechnet hat. Theoretisch können wir uns die negativen Auswirkungen von Bore-out zum einen anhand der bereits dargelegten Personal Identity Theory erklären. Darüber hinaus liefert eine weitere Theorie, die sogenannte Conservation of Resources Theory, hier wertvolle Implikationen. Gemäß der Personal Identity Theory repräsentiert Bore-out einen Mangel an persönlicher Identifikation im Rahmen der eigenen Tätigkeit. Dieses Phänomen ist nicht mit der sogenannten Organizational Identity zu verwechseln, die einfach gesprochen besagt, inwieweit sich eine Person mit der eigenen Organisation identifiziert bzw. sich dieser zugehörig fühlt. Vielmehr geht es darum, dass sich eine Person über ihre Tätigkeit positiv selbst definiert. Gehen wir also zurück zum Spiegel. Die Person steht morgens auf und hat das Gefühl, das, was sie in der Tätigkeit macht, gibt ihr das Gefühl, dass sie gebraucht wird in der Tätigkeit, gibt ihr das Gefühl, dass die Tätigkeit sinnhaft ist und dass sie sich weiterentwickeln kann. Und die Personal Identity Theory geht nun davon aus, dass Menschen, bei denen diese positive Selbstidentifikation vorliegt, sich auch analog positiv gegenüber ihrem sozialen Umfeld verhalten. Und wenn wir nun diese Theorie auf unser Phänomen des Bore-out im Arbeitskontext übertragen, können wir auch sagen, wenn eine Person in unserem Fall keine positive Selbstidentifikation über ihre Tätigkeit erfährt, dass dies analog dazu führt, dass diese sehr zurückhaltend darin ist, positive Verhaltensweisen wie Innovationsverhalten gegenüber dem Kunden oder auch Kundenorientierung in der eigenen Tätigkeit zu leben. Auch die Conservation of Resources Theory, die auf den Autor Hopfoll zurückgeht, liefert hier wertvolle Hinweise. Eine grundlegende Annahme dieser Theorie lautet, dass das Fehlen psychischer Ressourcen eine mentale Stresssituation darstellt, welche wiederum Energie von den betroffenen Personen abzieht. Interpretiert man nun Bore-out im Sinne einer Fehlbeanspruchung als das Fehlen von Ressourcen, so verbleibt den betroffenen Personen weniger Energie, sich für das Unternehmen in innovativer Form oder auch für die Kunden einzusetzen. Fasse ich nun zusammen im Hinblick auf die zweite Forschungsfrage, welche Verhaltensweisen durch Bore-out ausgelöst werden, komme ich zu zwei Hypothesen. Erstens, die drei Komponenten des Bore-out wirken sich negativ auf die Kundenorientierung von Kundenkontaktmitarbeitern aus. Die zweite Hypothese lautet, die drei Komponenten des Bore-out wirken sich negativ auf das Innovationsverhalten von Kundenkontaktmitarbeitern aus. Wie haben wir nun unsere Hypothesen, die ich gerade vorgestellt habe, überprüft? Wir arbeiten an unserem Institut primär qualitativ oder auch quantitativ empirisch und unsere Forschungsfragen oder insbesondere die beiden Hypothesen wurden anhand einer Studie überprüft, in der 1000 Kundenkontaktmitarbeiter schriftlich kontaktiert wurden. Wir haben diese Mitarbeiter um ihre Mitwirkung in dieser Studie gebeten und denjenigen Mitarbeitern, die einer Teilnahme zugesagt haben, wurden dann zweiseitige Fragebögen zugeschickt, in denen sowohl das Ausmaß des Bore-out abgefragt wurde, aber auch deren Einschätzung ihrer eigenen Kundenorientierung bzw. des innovativen Verhaltens. In der psychologischen Messtheorie gehen wir in der Regel so vor, dass wir ein Phänomen wie beispielsweise Langeweile oder Sinnkrise über mehrere Aussagen erfassen. Langeweile wurde in unserem Fall über Aussagen erfasst wie ich fühle mich gelangweilt oder ich bin frustriert in meiner Tätigkeit oder ich habe häufig monotone Tätigkeiten auszuführen. Das Phänomen Sinnkrise wurde in unserem Fall über 4 Aussagen erfasst, die von den Befragten zu bewerten waren. Beispielhafte Aussagen lauten, meine Arbeit erscheint mir sinnlos oder ich sehe keinen Sinn in meiner Tätigkeit. Die fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten wurden beispielsweise über Aussagen erfasst wie meine Tätigkeit liefert mir keine Möglichkeiten, mich persönlich zu entwickeln oder meine Arbeit gibt mir das Gefühl, dass ich nichts erreichen kann. Und diese Aussagen wurden den Befragten im Rahmen von Fragebögen vorgelegt und die Befragten haben dann auf einer Skala von 1 Stimme voll zu bis hin zu 7 Stimme überhaupt nicht zu anzugeben, inwieweit die einzelnen Phänomene auf sie zutreffen. Diese Skalen, die ich hier vorgestellt habe, wurden nicht durch mich selbst entwickelt, sondern hier habe ich mich auf Skalen, existierende Skalen in der Literatur gestützt, was sowohl in der Psychologie als auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung empfehlenswert ist. Wir haben auf dieser Basis 176 vollständige Fragebögen zurückbekommen, die dann anhand von multivariaten statistischen Analysemethoden und zwar insbesondere der Regressionsanalyse ausgewertet wurden. Anhand dieser Untersuchung konnten wir zum einen in methodischer Hinsicht zeigen, und das bezieht sich jetzt auf die Forschungsfrage 1, wie kann Bore-out gemessen werden, dass wir drei unterschiedliche Komponenten von Bore-out verzeichnen können. Zum einen ist es die Langeweile, zum zweiten die Sinnkrise und zum dritten die fehlenden Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten. Das sind also die Faktoren, über die wir Bore-out messen können. Zum zweiten können wir aber auch unsere Hypothesen bestätigen. Wir können zeigen, dass Bore-out sich insgesamt negativ auf das Innovationsverhalten, aber auch auf die Kundenorientierung von Mitarbeitern auswirkt. Bei der Kundenorientierung von Mitarbeitern können wir feststellen, dass alle drei Bore-out-Komponenten sich negativ auswirken. Beim Innovationsverhalten sieht das etwas anders aus. Wir können feststellen, dass eine Sinnkrise, aber auch fehlende Entwicklungsmöglichkeiten sich negativ auf das innovative Verhalten auswirken. Interessanterweise hat Langeweile in der Tätigkeit keinen Effekt. Also weder einen positiven noch einen negativen Effekt. Das erklären wir dadurch, dass sehr wahrscheinlich zwei gegenläufige Effekte gegeneinander wirken und sich dadurch der Gesamteffekt aufhebt. Wie kann das sein? Wie kann Langeweile einen positiven Effekt haben? Das erklärt sich damit, dass ein bestimmtes Maß an Langeweile zunächst durchaus auch Tätigkeiten stimuliert. Dass Menschen, wenn sie ein Stück weit gelangweilt sind, starten, sich selbst zu beschäftigen. Auf der anderen Seite kann Langeweile aber auch zu habitualisiertem Verhalten führen. Das wissen wir aus anderen Studien im gesellschaftlichen Bereich, wenn Menschen sehr stark monotone Tätigkeiten ausüben, dass sie entsprechend auch weniger aktiv sind und auch nach monotonen Tätigkeiten suchen. Und diese gegenläufigen Effekte heben den Gesamteffekt im Grunde auf. Lassen Sie mich noch kurz etwas zur dritten Forschungsfrage sagen, zu den Rahmenbedingungen, wie man Bore-out letztendlich ein Stück weit abschwächen kann. Allgemein gesprochen können im Grunde jegliche Faktoren in Unternehmen, wie beispielsweise das Lockern von Standardisierungsmaßnahmen oder auch etwas mehr Autonomie der Mitarbeiter durch die Führung, hier schon einen starken Beitrag leisten. Das zeigen auch erste Ergebnisse, dass hier starke Implikationen davon ausgehen. Wir haben in unserer Studie festgestellt, dass Autonomie, die durch das Unternehmen gewährleistet wird, aber auch Autonomie, und da wird es spannend, Autonomie, die durch den Kunden gewährleistet wird, alle drei negativen Effekte von Bore-out abschwächt. Das heißt, wenn nicht nur Unternehmen ihren Mitarbeitern einen gewissen Freiraum lassen, sondern auch Kunden den Mitarbeitern einen gewissen Gestaltungsspielraum lassen, ist die Wahrscheinlichkeit des Bore-outs deutlich geringer, als wenn diese Autonomie fehlt. Abschließend möchte ich noch etwas zu den praktischen Implikationen sagen. Hier gibt es eine ganze Reihe von Implikationen, die sich unter anderem ja auch aus den Rahmenbedingungen ergeben. Also Unternehmen könnten hier sehr gut an dem Thema Autonomie ansetzen, ihren Mitarbeitern Freiräume lassen. Das Phänomen Bore-out hat allerdings in sich noch eine Besonderheit. In der Unternehmenspraxis sind wir ja beispielsweise bei Burnout mit dem besonderen Problem konfrontiert, dass es sich A, um einen schleichenden Prozess handelt, der sich einstellt. Das ist bei Bore-out relativ ähnlich. Aber wenn Menschen einmal von Burnout betroffen sind, was ja medizinisch eine anerkannte Krankheit ist, dauert der Rehabilitationsprozess sehr lange und findet auch in der Regel außerhalb des Unternehmens statt. Die gute Nachricht bei Bore-out lautet, wenn Sie die Mitarbeiter in einem anderen Tätigkeitsbereich einsetzen oder wenn Sie die Unterbeanspruchung reduzieren, beispielsweise indem Sie den Mitarbeiter mehr Autonomie gewährleisten, dann kann das Problem des Bore-out innerhalb von wenigen Wochen abgestellt werden. Das heißt, die Ähnlichkeiten, mit denen wir in der Praxis konfrontiert sind, beispielsweise zu inzwischen als gravierend angesehenen Beeinträchtigungen von Mitarbeitern in der Unternehmenspraxis sind A, es handelt sich um ein schleichendes Phänomen und B, auch Burnout kann zu starken gesundheitlichen und psychischen Beeinträchtigungen führen. Der gravierende Unterschied liegt allerdings darin, dass die Rehabilitation oder die Lösung von Burnout in der Regel deutlich schneller möglich ist als die des Burnout. Damit möchte ich den Vortrag schließen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich sehr freuen, wenn ich Sie ein Stück weit für das Thema begeistern konnte.
Ruth Stock-Homburg war das, Leiterin des Fachgebiets Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt. Und sie hat eigens für den D-Radio Wissen Hörsaal ihre erste Untersuchung zum Thema Burnout in einem Vortrag vorgestellt. Ich hatte nach dem Vortrag noch die eine oder andere Frage. Und zuallererst wollte ich von Stock-Homburg wissen, welche gesundheitlichen Folgen denn nun genau ein Burnout für die Betroffenen hat. Weil in den Artikeln, die man online so findet, wenn man nach dem Phänomen sucht, ist ja alles Mögliche zu lesen, von Antriebslosigkeit bis hin zu einer richtigen Depression. Welche Folgen also hat Burnout?
Das sind in der Regel psychosomatische Auswirkungen, die hier zu vermuten sind. Also wir haben in unserer Studie zusätzlich erhoben, wie sich das Phänomen psychisch, also auf das psychische Wohlergehen, auf die psychische Gesundheit, aber auch auf die physische Gesundheit, also auf die Aktivität, auf die physische Leistungsfähigkeit auswirkt, also ob man morgens sehr müde aufwacht, ob man sich fit fühlt, wie sich Burnout hier auswirkt und haben hier negative Korrelationen feststellen können. Um das allerdings nachhaltig zu untersuchen, und das ist natürlich auch geplant, mittel- und langfristig, müsste man im Grunde das Burnout-Stadium einer Person zum Zeitpunkt T0 erfassen und müsste dann psychische bzw. physische Auswirkungen zu einem anderen Zeitpunkt erfassen.
Stock-Homburg ist ein bisschen vorsichtig mit ihren Aussagen, weil das Phänomen medizinisch noch nicht wirklich nachgewiesen ist. Aber sie sieht im Grunde die gleichen Risiken, wie ich sie so auch gelesen hatte. Auch was die physischen Folgen angeht.
Und bei den physischen Auswirkungen kann man deren Entstehung so erklären. Wir haben im Grunde hier einen psychosomatischen Effekt. Das heißt, durch das Burnout werden Menschen weniger aktiv. Und diese reduzierte Aktivität oder auch dieses Monotonieempfinden führt dazu, dass man physisch auch abbaut. Das hat man beispielsweise in anderen psychologischen Studien im produzierenden Bereich festgestellt, dass Menschen, die sehr stark monotonen Tätigkeiten nachgehen, auch ihre privaten Tätigkeiten entsprechend monotoner gestalten. Das wissen wir ja aus dem sportmedizinischen Bereich. Wenn ich mich wenig bewege, wenn ich sehr monoton agiere im privaten Bereich, bauen sich bestimmte Körperfunktionen abbilden sich zurück, was dann auch sich körperlich beeinträchtigend auswirkt. Das ist also einmal der indirekte physische Effekt. Und zum Zweiten löst auch Burnout eine gewisse Stresssituation aus, dergestalt, dass Menschen ihre Fehlbeanspruchung zu verbergen haben, dass sie gestresst sind dadurch, dass andere das nicht bemerken, dass sie nicht gebraucht werden. Und das begünstigt Depressionen und entsprechend physische Folgeerkrankungen von Depressionen oder von Stress oder von Frustration.
Wenn tatsächlich ein Fünftel von uns von krankhafter Langeweile und Unterforderung im Job betroffen wäre, dann würde das ja bedeuten, dass auch ein Fünftel von uns weniger leistet, als er könnte und wollte. Ja, und das müsste die Arbeitgeber doch alarmieren, habe ich mich gefragt.
Auf Unternehmensseite ist das Thema insgesamt ein Tabu.
Eigentlich ja blöd, denn für die Unternehmen hat das ja auch wirtschaftliche Folgen, sagt Ruth Stock-Homburg.
Ja, für Unternehmen ist es im Grunde eine reine Ressourcenverbrennung. Und es ist ein organisatorisches Phänomen, was nicht gelöst wurde. Denken Sie wieder an das Phänomen des Burnout. Wenn Sie bestimmte Kundenanforderungen haben, beispielsweise im Callcenter und dergleichen, haben Sie als Unternehmen häufig, zumindest kurzfristig, wenig Steuerungsmöglichkeiten oder Gegensteuerungsmöglichkeiten, weil sie bestimmte Spitzen im Markt auch nur begrenzt auffangen können durch die Belegschaft. Wenn Sie allerdings das Phänomen des Burnout vorliegen haben, ist das eine organisatorische Optimierung. Und ein Beispiel, was man hier positiv hervorheben kann, viele Unternehmen sind gerade im Einzelhandel dazu übergegangen, parallel zum persönlichen, zum stationären Handel Online-Möglichkeiten anzubieten. Und dieser Online-Handel wird durch Mitarbeiter betrieben, während im stationären Handel, also im persönlichen Verkauf, wenig los ist. Und was wir auch in ersten Gesprächen gesehen haben, kommt das absolut positiv bei Mitarbeitern an, weil anstatt dort im Laden zu stehen, sich nicht zu bewegen und zu repräsentieren, können Mitarbeiter andere sinnvolle Tätigkeiten wahrnehmen. Sie lernen, die Tätigkeit wird abwechslungsreicher und man hat durch diese organisatorische Stellschraube wirklich ein wirtschaftliches, ökonomisches Problem gelöst, weil Bore-out ist im Grunde eine Nicht-Auslastung von Kapazitäten und hat ökonomisch dieselben negativen Auswirkungen. Menschen sind natürlich nicht mit Maschinen zu vergleichen, das soll auch an der Stelle nicht gemeint sein, aber wirtschaftlich ist es dasselbe, als würden Unternehmen ihre Produktionskapazitäten halb auslasten.
Einfache Umstrukturierungen und etwas mehr Autonomie für Mitarbeiter könnte schon viel bewirken. Geholfen wäre damit beiden, dem Mitarbeiter und dem Unternehmen. Nun hat Ruth Stock-Homburg sich ja mit ihrer Arbeit auf Kundenkontaktmitarbeiter konzentriert und ich wollte von ihr natürlich wissen, ob man aus ihrer Sicht auch von einer allgemeinen Problematik sprechen kann.
Sie können das im Grunde auf fast alle Arbeitsbereiche übertragen. Denken Sie beispielsweise an zum Teil eintönige Tätigkeiten oder wo man bestimmte kontinuierliche Tätigkeiten immer wieder ausüben muss, die sich immer wiederholen. Da kann man sicherlich Phänomene wie Bore-out feststellen oder auch Tätigkeiten, die immer stärker durch Unternehmen reguliert werden.
Aber nicht nur das. Bore-out findet sich laut Stock-Homburg auch in Bereichen, in denen man das gar nicht vermuten würde.
Was aber auch interessant ist, Sie können Bore-out auch bei High Potentials feststellen. Also es gibt Unternehmen wie beispielsweise Google, die sehr stark auf High Potentials setzen, auf Menschen, die stark Abwechslung in ihrer Tätigkeit suchen. Diese Unternehmen haben in der Tat eine Herausforderung darin, diese Menschen, sag ich mal, zu unterhalten, diesen Menschen Stimuli zu bieten. Und wenn dort nicht permanent neue Angebote über Arbeitsdesign, über neue Aufgaben, über zusätzliche Projekte gewährleistet werden, fangen diese Menschen sich an zu langweilen. Oder auch Führungskräfte, die nicht in ihrem angemessenen Maße aufsteigen, leiden zum einen unter, und das ist auch wieder eine interessante weitere Forschungsfrage, sie leiden zum einen darunter, dass sie zeitlich und aufgabenmäßig stark beansprucht sind, sich aber intellektuell teilweise langweilen, weil sie nicht weiterkommen. Sie haben viel zu tun, aber sie stellen sich die Frage, was lerne ich hier? Ist die Tätigkeit wirklich interessant oder arbeite ich das zum Teil unter der Bedingung hoher Überstunden unter hohem Zeitdruck ab? Aber wird das wirklich gebraucht? Wird mein Intellekt hier gebraucht oder ist das langweilig? Kann ich mich hier weiterentwickeln? Das heißt, auch unter hohem zeitlichen Druck können Menschen sogar beides haben. Zum einen ein Burnout, weil sie überbeansprucht sind, aber intellektuell ein Bore-out, weil sie sich kognitiv langweilen, also intellektuell langweilen, weil sie keinen Sinn in der Tätigkeit sehen, weil die Führungsperson die Tätigkeiten extrem einschränkt und weil sie sich auch nicht mehr weiterentwickeln können, weil sie sich gar nicht einbringen können. Und beides beobachten wir in der Praxis. Ist aber noch nicht erforscht und wäre natürlich auch eine spannende Geschichte für zukünftige Forschung.
Burnout und Bore-out gleichzeitig. Das klingt irgendwie paradox und trotzdem logisch, finde ich. Und genau diese Gleichzeitigkeit von Stress und Langeweile, das hat ja vorhin auch mal ein Interviewpartner in der Umfrage beschrieben. Ich wollte von Ruth Stock-Homburg dann noch wissen, was sie den Kritikern des Bore-out-Begriffs entgegenhält. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, dass das einzige Praxisbuch zu Bore-out auch ziemlich unter Beschuss stand. Ich zitiere mal, populärwissenschaftliches Wortgeklingel. Das hatte die Wirtschaftswoche damals geschrieben.
Also diese Kritik, dass es sich hier um ein Modewort handelt, ist mir durchaus nicht neu und wurde mir zum Teil auch von wissenschaftlichen Gutachtern entgegengebracht. Dem habe ich entgegenzuhalten, dass laut unseren Studien, die wir inzwischen in vier Ländern durchgeführt haben, dass dieses Phänomen in signifikanter Form auftritt. Wir können hier auch eine Analogie zu Burnout ziehen. Auch heute erleben wir, dass dieses Wort sehr populärwissenschaftlich verwendet wird. Wenn wir allerdings in den psychologischen oder auch medizinischen Bereich in die Forschung reinschauen, wissen wir, dass man vielen Menschen nicht hätte helfen können und dass wir ein medizinisches Phänomen wirklich unentdeckt gelassen hätten. Und meine Aufgabe als Wissenschaftlerin liegt darin, und hier versuchen wir erste Schritte zu machen, herauszufinden, wie weitreichend die negativen Auswirkungen hier gehen und wie Unternehmen oder auch die Personen selbst diesen Auswirkungen entgegenwirken können.
Ruth Stock-Homburg beschreibt ihre Arbeit zum Thema sehr vorsichtig, finde ich. Und das steht in ziemlichem Gegensatz zu diesen reißerischen Titeln zur tödlichen Langeweile und so, mit der meine Suche in Sachen Bore-out angefangen hatte. Ich finde das ehrlich gesagt wohltuend, auch wenn ich noch immer ziemlich viele offene Fragen habe. Ja, und damit bin ich aber nicht alleine, denn die Wissenschaft hat die ja offensichtlich auch noch. Und ich bin neugierig, wie es nun weitergeht. Zum Schluss wollte ich also noch wissen, welche weitere Forschung schon in der Mache oder noch in Planung sind.
Also wir selbst haben bereits eine weitere Studie vorgenommen, wo wir Kundenkontaktmitarbeiter und Kunden befragt haben und wo wir feststellen konnten, dass die drei Dimensionen des Bore-out dazu führen, dass Mitarbeiter, Kunden sabotieren, dass Mitarbeiter sich gegenüber dem Unternehmen negativ verhalten, was in Richtung Sabotage geht. Und an der Stelle werden wir weiterarbeiten. Meines Erachtens geht das Phänomen des Bore-out aber auch noch über den Kundenkontaktbereich hinaus. Es ist jetzt eine erste Studie in Planung, wo wir Bore-out im Zusammenhang mit Knowledge Workern, mit Führungskräften, aber auch im Top-Management erfassen möchten. A, wie stark es auftritt und B, welche Auswirkungen es dort auf weiteres Führungsverhalten hat. Das ist natürlich sehr spannend. Meine These, mit der ich hier reingehe, wie eben an den Beispielen dargelegt, lautet, dass wir Bore-out vielleicht in anderen Dimensionen in allen Führungsetagen wiederfinden. Eine weitere Stoßrichtung, die wir gerade wissenschaftlich anstreben zu untersuchen, ist, inwieweit grenzt sich Bore-out von Burnout ab und inwieweit können diese beiden Phänomene parallel auftreten. Was mir aber auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir Bore-out nicht nur im Arbeitskontext vorfinden, sondern ich glaube auch, dass wir das auch in anderen gesellschaftlichen Phänomenen, beispielsweise bei Menschen, die unter Beschäftigungslosigkeit und an der Stelle leiden, dass wir das auch finden. Und da wäre es natürlich auch interessant zu schauen, welche gesellschaftlichen Auswirkungen, ob dort eine erhöhte Aggressivitätsbereitschaft oder eine erhöhte Frustration bis hin zu Auswirkungen auf das politische Wahlverhalten möglich ist, dass einfach durch diese stark reduzierte Aktivität, dass sich dadurch auch das gesellschaftliche oder soziale Verhalten von Menschen verändert. Das sind sicherlich Forschungsmöglichkeiten außerhalb des wirtschaftswissenschaftlichen Bereiches, wo wir in den soziologischen Bereich beispielsweise reingehen.
Ja, spannende Ansätze, finde ich. Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ruth Stock-Homburg war das. Sie leitet das Fachgebiet Marketing und Personalmanagement an der Technischen Universität Darmstadt und forscht außerdem an der Sloan School of Management am MIT. Ziemlich renommiert. Sie hat uns über ihre Forschung zum Phänomen Bore-out berichtet. Ja, und das war's für heute im Hörsaal. Schön, dass ihr dabei wart. Uns gibt's nächste Woche wieder und hier geht's jetzt weiter mit Festival. Unter anderem gleich mit einem Konzert von Fink, die ihr ja bestens aus unserem Musikprogramm kennen müsstet. Und wenn nicht, dann bleibt erst recht dran. Mit Fink oder ohne, einen schönen Sonntagabend wünsche ich euch. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.